Ja, Herz, schön, dass ich da sein darf. Manche kennen mich ja schon. Ich bin circa einmal im Jahr hier in der Gemeinde zum Predigen. Stefan hat es angekündigt, ich war im Hauskreis, im Jugendhauskreis, der Leiter dort damals. Ich war vor einigen Jahren am BSK in Ostfildern zum Studium hier in der Gemeinde. Wer mich noch nicht kennt, darf gerne nachher auf mich zukommen. Ich freue mich aber trotzdem immer wieder, bekannte Gesichter auch zu sehen und freue mich immer wieder auch hier zu sein. Und es fühlt sich, ich kann es einfach immer nur wieder sagen, es fühlt sich immer wieder an, wie nach Hause kommen. Und vielen Dank auch für eure Gastfreundschaft und für die Einladung. Und wir wollen uns heute einem, wie ich finde, sehr herausfordernden Text stellen. Ich reihe mich ein in diese Reihe der herausfordernden Texte. Ich möchte euch einladen, eine Zeitreise mit mir zu machen. Und zwar gedanklich in das Jahr 1200 vor Christus. In eine Zeit, wo anders als heute weder Recht und Ordnung herrscht, sondern jeder das macht, was er für richtig hält. Der Bibelkenner kennt vielleicht die Formulierung, jeder tat, was in seinen Augen Recht war oder Recht war in seinen Augen. Es handelt sich um die Richterzeit. Und die Richterzeit war geprägt von einem geistlichen Verfall vom Volk Israel, von einem Abwenden von Gottes Wort, von Gottes Geboten und dadurch auch Gericht durch Feinde von außen. Und jedes Mal, wenn dann die Feinde von außen kamen und das Volk wieder sich zurückerinnerte, was Gott denn Gutes getan hat für sie, haben sie sich an ihn gewandt. Und er schickte ihnen einen Richter oder Retter. Und so wollen wir uns heute die Geschichte von Gideon anschauen, aus Gideon 6, ab Vers 25. Zum Kontext vielleicht noch vorher. Gideons Feinde zu seiner Zeit waren die Midianiter. Und die Midianiter kamen immer dann, wenn Israel etwas gesät hat. Also ähnlich wie zu unserer Zeit, wenn man eigentlich ernten will, man betreut die Pflanzen, ich komme selber vom Land, dann konnten wir es die letzten Tage gut beobachten, was es heißt, die Ernte einzufahren. Wenn man das nicht kann, wenn man das ganze Jahr darauf arbeitet und dann kommt ein anderes Volk und macht alles zunichte, dann ist es nochmal damals anders gewesen wie heute, da war die Lebensgrundlage wirklich weg. Und das waren die Midianiter, die haben das Jahr für Jahr immer wieder getan und so hatte Israel richtig Probleme, sie sind sehr verarmt. Und der Gideon war einer der, sein Name bedeutet übersetzt oder übertragen der Umhauer oder vielleicht auch Baumfäller, könnte man sagen. Der hat nicht alles mit sich machen lassen und so lesen wir heute in der Geschichte, was es damit auf sich hat. Wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen, Richter 6, Abvers 25. Ich werde aus der Elberfelder lesen, ihr könnt es aber auch gerne da am Beamer noch mitverfolgen. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, das ist Gideon, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen. Und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfer ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, sieh, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert. Da sagte einer zum anderen, wer hat dies getan? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal Anklage erheben oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, wenn man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn an selbigem Tag Jerubbaal, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Ihr merkt schon, in diesem Text kommt sehr viel niedergerissen, umgerissen, abgehauen vor. Der Name Gideon war in seinem Leben wirklich Programm. Er wurde von Gott berufen. Ein paar Verse vorher lesen wir das, wie Gott Gideon begegnet. Und er ist ergriffen von der Begegnung mit Gott und baut ihm dort damals dann schon einen Altar und nennt ihn Herr des Friedens, der Friedensgott. Inmitten von Kampf, wo Feinde um sie belagerten, gibt es einen Gott des Friedens. Und diesem Gott ist er begegnet. Und das geht unmittelbar vor dieser Geschichte voraus. Und in der gleichen oder in der darauffolgenden Nacht, also relativ zügig, sagt Gott zu Gideon: Jetzt habe ich einen Auftrag für dich. Und dieser Auftrag war alles andere als einfach. Vielleicht zur Erklärung auch nochmal, weil dieser Gott Baal und Asherah genannt wird oder wurde. Baal war eigentlich ähnlich wie Jahwe ein Universalgott. Ja, den hat man angebetet und auch Herr genannt als Himmelsgott. Und die Asherah war ja sogar in der Mythologie eigentlich die Mutter Baals, Mutter von vielen Götzen oder Göttern, und stand für Fruchtbarkeit und für Vegetation und hat man verehrt auch für die menschliche Fruchtbarkeit. Und so gab es da sehr viel Böses, was Gott nicht gefallen hat. Auch Unzucht, auch teilweise Menschenopfer, die man dem Baal geopfert hat. Und für Gideon war es normal, in dieser Umgebung aufzuwachsen. Wir lesen, dass sein Vater sogar so einen Götzenaltar hatte. Es war nicht irgendwo, sondern es war in seiner Familie. Und er begegnet dem lebendigen Gott, beziehungsweise der lebendige Gott vielmehr ihm. Er sucht ihn auf. Und die Begegnung war so entscheidend, dass er begriffen hat, okay, Baal ist kein Gott, sondern der lebendige Gott ist der Herr. Und hier geht die Geschichte sozusagen weiter, indem Gott das dem ganzen Volk außen herum auch nochmal deutlich macht. Das Problem an diesem Kult war, ich habe es kurz erwähnt, dass es sehr, sehr ähnlich war zu dem, was der lebendige Gott, was Jahwe dem Volk Israel geboten hat und dass er auch als ein Schöpfergott verehrt wurde. Das heißt, die Vermischung zwischen Jahwe und Baal war sehr, sehr eng und sehr weit fortgeschritten, so dass manche Leute wirklich nicht mehr unterscheiden konnten, Jahwe oder Baal ist doch dasselbe. Aber für Gott ist es nicht dasselbe. Denn als das Volk Israel, noch bevor das Volk Israel in das Land kam, gab er durch Mose ja eigentlich Anordnungen und auch ganz klar den Befehl oder auch seine Selbstoffenbarung. Wir lesen das in 5. Mose 6, ab Vers 3 lese ich. Da heißt es: Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, das sind seine Gebote, damit es dir gut geht und ihr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und dann geht es weiter und heißt es, und du sollst sie seit deinen Kindern lehren und es forttragen. Und diesen Auftrag hat das Volk Israel leider nicht erfüllt, kläglich versagt. Jahwe, der lebendige Gott, war in Israel zu der Zeit nicht so bekannt, wie es eigentlich sein sollte. Und, wir haben es gelesen, sie verehrten andere Götter anstatt Gott. Und dass das Gott erzürnt, lesen wir auch in der Schrift. Jetzt ist die Frage, ist es so schlimm, ob ich jetzt Baal oder ich schreibe nach Jahwe hin zu verehren? Ist es so schlimm, für Gideon und seine Familie war es nicht so schlimm und sie haben auch keine Gedanken gemacht, dass die Feinde Israels aufgrund ihrer Götzenverehrung kamen. Sie kamen nicht einfach so, sondern Gott hat die Feinde geschickt, weil sie Götzen verehrt haben. Ich möchte das im Vorfeld nochmal lesen, ein paar Verse vorher, da heißt nämlich, wo Gott Gideon begegnet, da sagt er nämlich, Moment, in Kapitel 6, Vers 13, da sagt Gideon, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Gideon konnte diese Verknüpfung zu dem Zeitpunkt noch nicht herstellen, dass ihre Abgötterei die Konsequenz der Strafe Gottes auf sich zogen. Später hat er das verstanden, auch in diesem Text, den wir heute betrachten, hat er es verstanden. Ich kann es gut nachvollziehen, dass er Angst hatte. Dass er Angst hatte, das am Tageslicht zu machen, vor allen anderen diesen Altar umzureißen und es dann lieber bei Nacht gemacht hat. Je nachdem, wie eure Familiensituation ist, ich könnte mir gut vorstellen, wäre das in meiner Familie so, dann wüsste ich, das gibt richtig Stress. Das gibt richtig Stress. Da setze ich es aufs Spiel, dass ich nicht mehr Sohn bin. Denn der Gott, den ich verehre, der hat mir ja auch was Gutes zu bringen. Ich habe es erwähnt, sie haben sich davon Vegetation, Fruchtbarkeit, ja, sogar Freude erhofft. Es war ihr Zentrum im Glauben, wenn ich so etwas plötzlich zerstöre. Es gibt Stress. Aber Gideon macht's. Gideon ist Gott gehorsam. Und er holt sich seine Knechte, 10 Stück an der Zahl, und sie reißen den Altar nachts ab und hauen die Aschera kurz und klein. Opfern darauf den Stier. Vielleicht noch als Klammer. Der Stier. Ich denke, Gott hat manchmal Humor irgendwie, weil oftmals wurden die Götzenbilder auf Stieren reitend dargestellt, eine Aschera zum Beispiel. Der Stier stand für Kraft und dass Gott hier einen Stier opfern lässt, zeigt in meinen Augen auch ein Stück weit, wer der lebendige Gott tatsächlich ist. Wenn die Leute kommen und sehen, der Altar ist weg, die Aschera, das war ein Holzpfahl, das war ja, manchmal eine Schnitzerei mit einer Skulptur, aber in dem Fall war es ein Holzpfahl, abgehauen, verbrannt und darauf ein Stier geopfert, der vielleicht auch noch für Kraft und Sonstiges stand. Das war ein ordentliches Statement, was Gott da dem Gideon aufgetragen hat und was Gott gemacht hat. Jetzt ist die Frage natürlich irgendwo, ja, was hat das alles mit uns zu tun? Jetzt sind wir 3000 Jahre ungefähr später oder ein bisschen mehr sogar. Was hat es mit uns zu tun? Ich habe bei uns noch nirgends eine Aschera gesehen, noch nirgends einen Altar von Baal. Und dennoch glaube ich, dass wir in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Land genauso Götzen haben. Das mag den einen oder anderen vielleicht überraschen, aber ich will mal ein paar praktische Beispiele machen. Zum Beispiel, wie sieht es um deinen Job oder um deine Karriere aus? Wie sieht es um dein Haus, dein Vermögen, dein Besitz aus? Geld, Gesundheit, Ernährung, Partnerschaft und Sexualität? Jetzt war bei uns letztens erst EM. Wie ist es mit Fußball, Sport allgemein? Das alles sind an sich keine schlechten Dinge, aber sie können sehr, sehr schnell zu einem Götzen werden. Was ist überhaupt ein Götze? Nun, ich denke, ein Götze ist all das, wovon ich mir Glück, Zufriedenheit und Wohlstand vielleicht auch erhoffe. Das, was ich meinem Herzen sehne, nach Frieden, anstatt es bei Gott suche. Wenn ich von meinem Job erwarte, dass er mich nach vorne bringt, dass ich Ansehen habe, dass ich Einfluss habe, mehr als ich von Christus erwarte, dann ist es definitiv ein Götze. Wenn ich darauf vertraue, dass mein Haus oder meine Versicherungen oder was ihr alles mögen habt, wenn ich das zur Sicherheit meines Lebens mache, mehr als Jesus, dann ist es definitiv ein Götze. Wenn ich mich gesund ernähre und mir mein Körper wichtig ist, ich mir davon aber ein langes Leben erhoffe und nicht vertraue, dass oder weiß, dass mein Leben in Gottes Hand steht, definitiv ein Götze. Wenn ich von der Partnerschaft, von der Ehe oder von Sexualität Glück, Zufriedenheit und Erfüllung mir erhoffe und suche, mehr als in Christus, dann kann auch das ein Götze sein. Ich will euch zwei Beispiele geben aus meinem Leben aktuell, beziehungsweise aus der Vergangenheit. Ich war letztens beim FC Heidenheim im Stadion. Mittlerweile ja erst spielen sie erste Bundesliga. Und wenn man da im Stadion ist, da kommt meistens dann irgend so eine Vereinshymne. Und beim FC Heidenheim ist es dann FC Heidenheim, deine Farben weiß, rot, weiß, blau und rot, sie blühen in meinem Herzen. Und es heißt FC Heidenheim, der beste Club der Welt. Die Liebe zu dir ist es, die mich am Leben hält. Ja, ziemlich krass. Wenn man in Stuttgart im Stadion ist, dann singen die Leute Ole, 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 Le, Ole, Ole, Ola. Ole, 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 wir sind immer für dich da. Ole, VfB Stuttgart, bist unser Leben, gibst uns so viel. Gibst uns so viel. Das sind Hymnen. Tausende von Menschen grölen die mit. Tausende von Menschen. Was ist es anderes als ein Götze? Wir beten Menschen an. Wir vergöttern Menschen. Aus meiner Sicht kann man das als Christ nicht wirklich mitsingen, weil wir wissen, unser Leben liegt in Gottes Hand. Es ist nicht die Liebe zum Verein, die mich am Leben hält, sondern es ist allein die Gnade Gottes, die uns am Leben hält. Und wisst ihr, ja, ich kann euch nichts ins Herz schauen, aber der Herr kann es. Und Calvin hat es mal so bezeichnet, er sagt, unser menschliches Herz, unsere Gedanken sind eine Götzenfabrik. Wir suchen uns die Dinge, wir machen uns die Götzen. Ich finde es sehr, sehr schockierend, ehrlich gesagt, weil wir oftmals Dinge in unserem Leben suchen, obwohl wir Christus haben, obwohl wir wissen, wo wir es zu finden haben, aber wir gehen doch nicht zu ihm, nicht immer. Wenn ich in mein Leben schaue, aus der Vergangenheit jetzt, war das der Götze Geld. Ich habe, damals hat man auf dem Tagesgeldkonto noch richtig viel Prozente Zins bekommen und mein Ziel war es, möglichst viel Geld zu haben. Und ich habe zu der Zeit regelmäßig der Gemeinde und Gott gespendet. Und irgendwann war es aber so, dass ich gesagt habe, nee, immer noch mehr Geld. Immer noch mehr Geld von meinem Monatslohn soll auf dieses Tagesgeldkonto, damit es sich schnell vermehrt. Und hab das gestrichen. Das waren mehr als 10%, aber es war an sich, vom Herzen her fand ich es richtig. Aber ich habe es gestrichen. Und ich habe gedacht, Hauptsache viel Geld. Und ich habe dann irgendwann, als ich das 2-3 Monate so gemacht habe, festgestellt, ich habe am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche, wie zu der Zeit, als ich das gegeben habe. Und ich habe mich gewundert, warum ist das so? Was ist da los? Und dann hat mir der Herr durchs Bibelstudium einen Vers ins Herz gesprochen, steht in Sprüche. Da heißt, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr, ein anderer spart mehr als recht ist und hat doch weniger. Und das war 1:1 die Realität in meinem Leben. 1:1. Und das hatte so einen Einschlag in meinem Herzen, wo ich gesagt habe, okay, nie wieder will ich Gott das berauben, was ihm zusteht und wovon es doch auch alles kommt. Ich hätte kein Geld, wenn er es mir nicht schenkt. Wenn er mir die Kraft nicht schenkt, zum Arbeiten zu gehen, dann hätte ich gar kein Geld. Hätte ich keinen Job, dann hätte ich kein Geld. Und das war mein Götze. Ich möchte euch veranschaulichen, vielleicht habt ihr euch gefragt, wozu steht überhaupt dieser komische Balken da, dieser Pfahl da in der Mitte, was es damit auf sich hat. Ihr kennt euer Herz, ihr wisst, wo ihr in Dinge investiert oder Zeit investiert, wo vielleicht immer mal wieder Dinge sind, wo wir nicht so Gott dienen, wie wir es eigentlich wollen und sollen. Dafür steht dieser Balken, dafür steht diese Stele, denn ich hoffe, ihr könnt es lesen, es ist ein bisschen von rechts, aber vielleicht in der vorderen Reihe, kann man das lesen? Was steht da? Ein Gott bin ich. Genau. Ein Gott bin ich. Götzen haben den Anspruch in unserem Leben, dass sie Gott sind. Sie drängen sich in den Vordergrund und sagen, ich bin Gott. Das Geld hat sich bei mir in den Vordergrund gedrängt und hat gesagt, ich bin Gott. Ich bin das Wichtigste. Beim Fußball, manche mögen es mir nachsehen, ich bin leidenschaftlicher Fußballspieler und schaue auch gern Fußball, aber der Fußball ist auch, kann auch ein Götze sein. Bei vielen drängt er sich in den Vordergrund. Setzt ein, wo ihr einfach in eurem Herzen identifiziert, was euer Götze ist. Dafür steht dieser Balken. Ein Gott bin ich. Wie die Aschera damals bei Gideon. Aber Gideon hatte den Auftrag, die Aschera umzuhauen. Und darum hauen wir die Aschera heute um. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Falls die Bühne kaputt ist, ich komme und mache eine neue. Weg damit! Weg mit den Götzen! Was soll man stattdessen tun? Gott hat es damals bei Gideon bewiesen und er hat es damals am Kreuz bewiesen. Christus setzte das Statement, Gott bin ich, kein Götze, kein Baal, keine Aschera, kein Fußball, kein Geld, sonstiges. Gott ist allein Christus oder Christus allein ist Gott, so müssen wir es vielleicht richtig sagen. Gott bin ich und wie viel... Ehrlich gesagt, wie viel opfern wir auf diesem Altar des Baal oder der Götzen, der Aschera? Wie viel? Ich habe damals, um bei dem Beispiel zu bleiben, all mein Geld geopfert, um noch mehr zu haben. Für mich, nicht für andere, für mich. Ich habe andere beraubt, ich habe Gott in gewisser Weise beraubt. Was wird geopfert auf dem Altar? Christus hat auf dem Altar des Kreuzes sein Leben gegeben. Im Gebet klang es an. Ein Leben, das keiner von uns leben kann. Er, der einzige Gerechte, der das Leben gelebt hat vor Gott, das wir hätten leben sollen, hängt am Kreuz, zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht gestorben. Und doch bestraft Gott ihn zu Recht. Warum? Weil unsere Schuld auf Christus lag. Unsere Schuld auf Christus und auf diesem Altar, in dem das kostbare Blut Jesu vergossen wurde, auf diesem Altar zeigt Gott, wer der wahre Gott ist. Da kommt die Gerechtigkeit Gottes, weil Sünde immer Strafe erfordert und ein Opfer erfordert, zusammen mit der Gnade Gottes, der sagt, ich gebe dir mein gerechtes Leben. Christus sagt am Kreuz, gib mir deine Schuld, ich nehme sie auf mich, du bekommst von mir mein gerechtes Leben, das gerecht macht vor Gott. Ich möchte dich einladen, falls du es noch nicht getan hast und wenn du Christus schon kennst, lass dich auf Jesus Christus ein. Glaub an sein ein für allemal genügendes Opfer. Schau auf den Altar des Kreuzes von Jesu und im Vergleich dazu sind doch alle Götzen irgendwie nichts, oder? Im Vergleich zu Christus, wenn wir begreifen, was Christus für uns getan hat, immer wieder aufs Neue und das kontextualisiert in unserem Leben, ob es mit Fußball zu tun hat, ob es mit Geld zu tun hat, ob es mit unserer Partnerschaft zu tun hat, Fügt ein, was es euch betrifft. Im Vergleich zu Christus ist alles nichts. Und Christus will, dass wir ihm nachfolgen. Dass er der alleinige Gott ist. Wir haben es gelesen, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und ich möchte euch so ermutigen, zusammen mit mir, ich nehme mich da nicht aus, ein Leben zu führen, das Gott wirklich verherrlicht. Nachfolge kostet auch was. Wir sehen es bei Gideon. Die Reaktion der Leute war klar. Sie haben gesehen, der Altar niedergerissen, ein neuer Altar gebaut, der Stier geopfert. Alles klar. Da gehen wir mal hin, den fragen wir, wer war das? Und die Reaktion, dass Gideon dafür sterben soll, die finde ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Die ist heftig. Für etwas Gutes, was er getan hat. Das Volk war so verdorben. Die haben es nicht mal mehr erkannt, dass Gideon etwas Gutes getan hat fürs Volk. Ich finde den Ausspruch des Vaters extrem, extrem ermutigend. Und er sagt im Prinzip auch schon alles aus. Und daraufhin waren sie auch leise. Wo er sagt, wenn Baal ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben. Wenn er wirklich lebt, dann soll er doch selber die Sache regeln. Dann soll er mit Gideon machen, was er will. Steht es nicht so da, Klammer auf. Aber weil Baal kein Gott ist und weil Baal nicht lebt, ist dem Gideon damals auch nichts passiert. Und sie nannten ihn zwar Jerub-Baal, das heißt, Baal streite gegen ihn. Aber die Geschichte zeigt im Fortgang, dass Gideon die Midianiter besiegt hat, und ihm nichts passiert ist. Und dieser Beiname Jerub-Baal wurde im Prinzip zu einem Heldentitel, könnte man fast sagen, weil Baal gegen Gideon nichts ausrichten konnte. Es war ein klares Statement, Baal ist kein echter Gott, sondern Gott ist der Herr allein ist Gott. Und so möchte ich uns einladen, ihm nachzufolgen, Jesus Christus nachzufolgen. Immer wieder auch zu prüfen in unserem Alltag, wo investiere ich meine Zeit? Was ist mir wichtig? Wie viel opfere ich vielleicht auch da dafür, für meine Götzen, für die an sich nicht schlechten Dinge? Aber wo stehen sie in Gefahr oder bestehe ich in Gefahr, dass die Prioritäten vertauscht werden? Worin suchst du dein Glück und deine Erfüllung? Allein in Christus können wir es finden, und ich möchte uns einladen, wirklich glaubensmutig zu leben, wie es Matthias Kepler vor 2 Wochen gepredigt hat. Glaubensmutig diese Götzen abzuhauen, Konsequenzen zu ziehen, zu erkennen, okay, ich bin da irgendwo vielleicht auf einem falschen Weg. Ich hau diesen Götzen ab. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier losrennen sollen und überall in unserer Gesellschaft Halligalli und Rambazamba machen sollen und irgendwelche fremde Götzen abhauen sollen. Bei Gideon ging es in der eigenen Familie los, bevor er dann mal größere Kreise gezogen hat. Darum auch zunächst mal bei dir und bei mir. Lasst uns im eigenen Herzen anfangen, unsere Götzen abzuhauen und Christus wieder an die erste Stelle zu stellen. Und dass wir dann ein Leben führen können mit Gottes Hilfe, dass Ausruf, der Herr ist Gott, der Herr allein. Amen. Ich möchte noch beten. Und Herr, ich danke dir, dass du uns deine Wahrheit, dein Wort gegeben hast, dass wir daraus lernen dürfen, dass wir Geschichte haben, die Menschen mit dir erlebt haben, dass es aber gleichzeitig nicht Geschichten allein sind, sondern dass du dadurch redest und lebendig bist. Danke, dass wir daraus lernen dürfen und dass du uns aufgezeigt hast, dass wir dich brauchen. Dass Götzen nichts sind, dass sie uns nicht retten können. Sie können uns nicht helfen, sie machen uns nicht glücklich, sondern dass du es allein bist. Und wir wollen bekennen und um Vergebung bitten, wo wir immer wieder dich nicht an erster Stelle setzen, wo wir in unserem Leben Götzen verehren anstatt dich, wo wir nicht dich der Herr sein lassen, sondern vielleicht unser eigener Herr sind. Ich bitte dich, reinige du unser Herz, führe uns immer wieder neu hin zu dir, zu deinem Kreuz und vom Kreuz als erneuerte Menschen dann hin in die Welt, um Zeugen für dich zu sein. Amen.